NZZ-Akzent. Es ist noch nicht offiziell eröffnet, aber reingehen kann man schon. Und zwar ins große ägyptische Museum bei Kairo.
Good morning from Cairo, Egypt. We are here at the Grand Egyptian Museum.
Das wollen auch diese Touristen hier machen. Das sind Vater und Sohn. Und sie halten ihren Besuch auf ihrem Reisevideokanal Mr. Travel On fest.
So I'm not sure whether we're early.
Sie zeigen uns erstmal so einen fast menschenleeren Platz vor dem Museum. Wundern sich so ein bisschen, warum da keiner ist.
Let's get inside.
Und dann gehen sie rein in eine ebenso leere Eingangshalle.
Wow. Look at the size of this place.
Und man hört, sie sind sehr beeindruckt von der Größe des Ganzen. Anne, du warst auch schon im Museum. Wie war denn dein erster Eindruck?
Das Gebäude ist schon überwältigend. Also das kann man gar nicht ganz erfassen auf den ersten Blick. Und eine Statue, die in der Eingangshalle steht von Ramses II., die ist 12 Meter hoch und wirkt aber eigentlich winzig in diesem riesigen Gebäude. Das ist ein ganz ruhiges Museum. Auch das ist ungewöhnlich eher für Kairo. Das ist ja eine Stadt, die wirklich bebt und pulsiert, auch nachts. Und dort ist es eben vergleichsweise ruhig, auch klimatisiert. Und ja, ein neues Zuhause eben für sehr, sehr viele Artefakte. Die haben es da schön und ruhig, ganz anders als die Menschen in Kairo, die ja von dieser Ruhe und von diesem Glanz eher wenig mitbekommen.
Ägyptens Regierung will mit dem neuen Museum einen Aufbruch signalisieren. Warum der im Land aber auf sich warten lässt, erzählt Auslandredaktorin Anne Almeling. Ich bin Sarah Ziegler. Anne, wofür braucht es dieses neue Riesenmuseum?
Also es gibt ja wirklich jede Menge Schätze aus der ägyptischen Vergangenheit. Und das alte ägyptische Museum oder das ägyptische Nationalmuseum am Tahrirplatz, das platzt schon seit einer ganzen Weile aus allen Nähten. Das ist auch nicht mehr so richtig auf dem neuesten Stand. Viele Artefakte sind noch mit Schreibmaschinenschrift beschriftet. Und deshalb ist schon lange dieses neue Museum in der Planung. Da sollen 50.000 Ausstellungsstücke gezeigt werden, darunter eben auch Highlights wie die Totenmaske des Pharao Tutanchamun. Die wird also umziehen aus dem alten in das neue Museum. Und es soll tatsächlich das größte archäologische Museum sein, das sich mit einer einzigen Zivilisation beschäftigt. Das hat natürlich auch seinen Preis.
Nämlich?
Ungefähr $1 Milliarde soll der Bau gekostet haben.
Und du warst schon drin, man kann eben nämlich schon Tickets kaufen. Es ist aber noch nicht offiziell eröffnet. Wie kann das sein?
Seit über 20 Jahren wird dieses Museum schon geplant. Aber bei der Eröffnung, da kam es immer wieder zu Verzögerungen. Also da war einmal der Grund die Pandemie, später der Angriff der Hamas auf Israel und der folgende Gaza-Krieg. Und jetzt zuletzt hieß es eben, dass der Iran-Krieg ein Hinderungsgrund sei.
Mhm.
Tatsächlich gibt es in Ägypten schon so eine Art Witz. Da heißt es, im November wird das Museum eröffnet. Wir wissen halt nur nicht, in welchem Jahr. Und viele Ägypter, die bekommen davon aber gar nicht so wahnsinnig viel mit, weil die sich um ganz andere Dinge kümmern, zumal auch der Eintritt relativ teuer ist für Ägypter mit umgerechnet 3,50 Franken. Für Ausländer ist es deutlich teurer, also zwischen 20 und 25 Franken kostet der Eintritt. Man darf schon rein, das ist sozusagen eine Art Soft Opening, mit dem unter anderem Besucherströme getestet werden.
Jetzt sagst du, diese 3,50 Franken sind auch für viele Ägypter schon sehr, sehr viel Geld. Aber ist das Museum denn dann überhaupt für die Ägypter gebaut worden oder ist es eher was für die Touristen?
Vielleicht vor allem etwas für die Regierung, die natürlich sich auch gut darstellen will und Ägypten in einem guten Licht erscheinen lassen will. Das gelingt sicherlich auch mit dem Museum. Für die normalen Ägypter ist das Museum aber bisher kein großes Ziel. Sie haben ganz andere Sorgen und vor allem auch finanzielle Probleme. Nur die obere Mittelschicht oder die Oberschicht, die hat vielleicht genug Zeit, Muße und Geld, sich mit Dingen wie der ägyptischen Vergangenheit zu beschäftigen.
Und die anderen können es sich eben nicht leisten, haben finanzielle Sorgen. Erzähl uns doch mal kurz, wie steht es um Ägypten wirtschaftlich?
Ägypten steckt schon seit Jahren in einer tiefen Wirtschaftskrise. Also offiziellen Angaben zufolge lebt ein Drittel der Bevölkerung unterhalb der Armutsgrenze, also von weniger als $2 pro Tag. Tatsächlich sind es Schätzungen zufolge aber wohl eher 2/3 der Bevölkerung, also 70 Millionen Menschen würde das entsprechen. Und die meisten Menschen sind damit beschäftigt, ihren Lebensunterhalt zu verdienen.
Sabrine.
Zum Beispiel Sabrine. Sabrine wohnt in der sogenannten Müllstadt und sortiert dort den Müll, der in einer Megametropole wie Kairo anfällt. Ihr Vater ist schon vor einigen Jahrzehnten aus dem Süden des Landes nach Kairo gekommen, eben um Arbeit zu finden. Und Sabrine und ihre Kinder, die helfen mit beim Müll sammeln und Müll recyceln. Sie wünscht sich, dass ihre Kinder später etwas Gutes werden, also eine andere Arbeit finden.
Und diese Probleme, die Armut, die Lebensbedingungen, bemüht sich da die Regierung darum, den Ägyptern zu helfen, also ihrem eigenen Volk zu helfen?
Also die Regierung, die hat ja diese Probleme mit verursacht und das bedeutet, dass sie sich auf jeden Fall auch nicht genug kümmert um die Menschen, die eigentlich Hilfe brauchen. Es gibt Projekte, zum Beispiel lässt die Regierung mit Hilfe der Armee oder von der Armee abseits der Zentren neue Baugebiete bauen. Dort können finanzschwache Familien zum Beispiel hinziehen, weil sie dort günstigere Miete zahlen. Das wäre so ein Projekt.
Kannst du diese Viertel, diese Neubaugebiete mal beschreiben? Also sind das schöne Gebiete? Sind die wirklich eine Verbesserung für die Leute, auch abseits der Miete?
Also ich habe mir mal Al-Asmarat angeschaut. Das ist ein Viertel in Kairo, das neu gebaut wurde. Das ist ein Stadtviertel wie auf dem Schachbrett entworfen. So 6-stöckige Häuser, eins gleich dem anderen. Die Wohnungen sind da schon ein bisschen größer, ein bisschen luftiger als das, was in der historischen Innenstadt zum Beispiel den Menschen zur Verfügung steht. Es ist auch ein bisschen weniger Lärm, weil die Menschen sowieso kein Auto haben und deshalb da natürlich auch nicht parken und nicht fahren. Aber es ist auch echt langweilig. Also für viele ist das eine ökonomische Verbesserung, weil sie tatsächlich mehr Platz für weniger Geld haben, aber sozusagen kulturell keinen Gewinn. Viele ziehen da nicht freiwillig hin.
Wie meinst du das?
Also manche ziehen durchaus freiwillig um, weil sie sich davon eben eine Verbesserung erhoffen. Aber es gibt durchaus auch Menschen in Kairo, die gezwungen werden umzuziehen, zum Beispiel, weil ihr Viertel einfach platt gemacht wird. Denn die Regierung hat gerade im Zentrum zum Beispiel von Kairo Interesse daran, Grund und Boden an lukrative Investoren sozusagen zu verkaufen, also womit sie Geld machen kann. Und dafür müssen aber die Menschen, die dort historisch oder traditionell leben, weichen.
Aber können die sich dann nicht dagegen wehren?
Damit ist in Ägypten eher nicht zu rechnen, denn in den vergangenen 10 Jahren oder in den vergangenen mehr als 10 Jahren unter der Herrschaft von Präsident Abdel Fattah al-Sisi hat sich Ägypten eigentlich in einen Polizeistaat verwandelt. Das heißt, insgeheim regiert das Militär, an der Spitze steht der Ex-General Abdel Fattah al-Sisi und die Luft zum Atmen, die wird für die Menschen in Ägypten immer dünner. Vor allem dann, wenn sie eben nicht einverstanden sind mit der Richtung der Regierung.
Würdest du sagen, denn also die Ägypter sind ja eigentlich geübt im Protestieren. Im arabischen Frühling vor über 10 Jahren, da haben sie sehr erfolgreich protestiert für ein besseres Land. Würdest du sagen, sie protestieren jetzt nicht, weil Proteste jetzt gefährlicher sind als damals?
Sie sind definitiv gefährlicher geworden. Also unter Mubarak sagen viele Menschen, hätten sie noch Luft zum Atmen gehabt. Die wird ihnen jetzt eigentlich genommen dadurch, dass eben die Polizei sehr strikt ist, der Geheimdienst überall unterwegs ist. Meinungsfreiheit, nicht mal die, die es unter Mubarak gab, gibt es heute mehr. In Cafés wird nicht mehr über Wirtschaft oder Politik diskutiert. Und wer Namen zum Beispiel von Sisi oder von Politikern nennt, der erntet im Prinzip sofort einen warnenden Blick oder schaut in Gesichter voller Angst. Denn die Menschen haben tatsächlich Sorge, dass sie im Gefängnis landen. Und das ist eine berechtigte Sorge. Allein in den vergangenen 10 Jahren sind über 17 neue Gefängnisse im ganzen Land gebaut worden.
Merkst du das auch in den Gesprächen, die du in Kairo führst, dass die Menschen deutlich zurückhaltender sind mit ihrer Meinung?
Auf jeden Fall, denn die meisten wollen gar nicht sagen, was über alltäglichen Smalltalk hinausgeht, einfach aus Angst, beobachtet zu werden, abgehört zu werden. Gerade im Gespräch mit Ausländern sind die Menschen sehr, sehr zurückhaltend. Sie wissen einfach, wie gefährlich es sein kann, ein falsches Wort, ein falscher Post auf Facebook, ein falsches Telefonat, das ist sehr gefährlich für die Ägypter.
Also auf der einen Seite Polizeistaat, auf der anderen Seite eben solche touristischen Prestigeprojekte wie das große Ägyptische Museum. Wird die Weltöffentlichkeit da so ein bisschen an der Nase rumgeführt?
Das ist zumindest sicherlich das Ziel, das glanzvolle Ägypten erstrahlen zu lassen und der Weltöffentlichkeit zu zeigen und nicht zum Beispiel das Müllviertel oder andere Realitäten in Ägypten, wo die Menschen eben wirklich von der Hand in den Mund leben. Und das beherrscht der Präsident Abdel Fattah al-Sisi, würde ich sagen, meisterhaft, sich zu inszenieren, eigentlich als sozusagen einer der Pharaonen, einer der Mächtigen und einer derjenigen, die sich eben in die Reihe wichtiger Herrscher einreiht. Ein Beispiel dafür ist eine Parade, die Abdel Fattah al-Sisi hat inszenieren lassen vor einigen Jahren. Da wurden Mumien aus dem alten Ägyptischen Museum in ein neues Museum, in ein anderes neues Museum überführt, in das Museum der Zivilisation, in antiken Wagen. Es sah aus wie in einem Historienfilm eigentlich. Und am Ende dieser Parade ließ sich Sisi feiern. Er ist aufgetreten selber und hat sich quasi eingereiht in diese Liste der langen Herrscher und der wichtigen Staatsmänner und es eben auch für sich genutzt, der Weltöffentlichkeit zu zeigen, wie viel Macht und wie viel Ausstrahlung Ägypten hat.
Wie reagieren die Ägypter selber auf solche Inszenierungen ihres Präsidenten?
Viele Ägypter unterstützen den Präsidenten, aber auch deshalb, weil sie gar keine andere Wahl haben oder keine andere Chance. Das heißt, er bekommt schon sehr viel Zustimmung, wobei mein Gefühl ist, dass diese Zustimmung gerade in den vergangenen Jahren doch durchaus abgenommen hat. Zumindest scheint mir die Stimmung der Menschen deutlich schlechter geworden zu sein, einfach weil die wirtschaftliche Lage so schwierig ist in Ägypten.
Jetzt ist das neue große Ägyptische Museum auch gebaut worden, um die Touristen dann anzulocken, die dann entsprechend für Ägypten einen relativ hohen Eintrittspreis bezahlen müssen. Kommt davon, von diesen touristischen Einnahmen bei den einfachen Leuten von Kairo wohl irgendwas an?
Die Hoffnung gibt es, denn da, wo Touristen sind, gibt es auch mehr Menschen, die ins Restaurant gehen, mehr Menschen, die etwas reinigen lassen, mehr Menschen, die sich die Schuhe putzen lassen. Und davon profitieren natürlich auch die Gewerke, die jetzt nicht unmittelbar als Touristenführer arbeiten. Aber tatsächlich ist die Hoffnung vieler Ägypter, etwas abzubekommen, nicht sehr groß. Ich habe zum Beispiel mit dem Tuk-Tuk-Fahrer Ashraf gesprochen im Müllviertel. Der hat mich gleich gefragt, das neue Ägyptische Museum, gibt es da einen Job für mich? Weil er einfach Sorge hat, dass er kaum etwas davon abbekommt, von den Devisen, die tatsächlich ins Land gespült werden. Vielleicht, sagt er, ja, kommen auch Touristen ins Müllviertel, aber die fahren dann doch kein Tuk-Tuk. Das heißt, das Einzige, was den Menschen im Müllviertel vielleicht dann noch bleibt, ist der Müll, den die Touristen hinterlassen.
Danke, Anne.
Gerne und bis zum nächsten Mal.
Visuelle Eindrücke von Annes Besuch im Museum findet ihr übrigens auf unserer Webseite und dafür empfehle ich euch das Probeabo für die NZZ. Der Link kommt in die Folgenbeschreibung. Das war NZZ Akzent. Ich bin Sarah Ziegler. Macht's gut.